Deutschlandfunk, Medias Res.
Die EU unternimmt also etwas gegen Desinformation, aber was die EU nicht sagt und auch sonst kaum jemand sagen kann, wie groß das Problem mit absichtlich gefälschten Inhalten eigentlich ganz genau ist, ob also wirklich eine große Wahl wie die Europawahl am Wochenende beeinflusst wird oder werden kann durch absichtlich gefälschte Nachrichten oder Videos. Das ist auch etwas, was Andreas Jungherr beschäftigt. Er ist Politikwissenschaftsprofessor an der Uni Bamberg und Experte für digitale Transformation. Ich habe mit ihm heute Vormittag gesprochen und ihn gefragt, ob das wirklich so ist, dass selbst er als Experte gar nicht weiß, wie groß das Problem mit Desinformation wirklich ist.
Genau. Also ich glaube, so kann man es ziemlich gut zusammenfassen. Wir wissen, dass es Desinformation gibt. Wir wissen, dass es gezielte Versuche der Meinungsbeeinflussung in Wahlkämpfen oder im politischen Raum gibt. Das gibt es aber auch schon seit 50, 60, 70 Jahren. Also insofern ist das nichts Neues. Was wir nur nicht wissen, wie weit tatsächlich Desinformation im digitalen Raum geht und welche Effekte es dort hat.
Und das ist jetzt auch bei der EU-Wahl so, dass Sie vielleicht persönlich mal was bei, keine Ahnung, X oder Instagram oder wo auch immer sehen, aber Sie wissen nicht, ob das jetzt die Spitze des Eisbergs ist und welche Wirkung das hat.
Also ich persönlich habe jetzt noch keine Desinformation gesehen. Ich höre immer nur davon, dass Leute Desinformation sehen. Ich höre davon auch viel in Nachrichten. Ich höre auch davon viel von politischen Akteuren und Regulatoren. Gesehen habe ich es noch nicht, aber da verlasse ich mich einfach mal darauf, dass die aktiv schauen.
Das bedeutet also, vielleicht ist das gar nicht so ein großes Problem.
Genau, also wenn wir uns die empirische Studienlage anschauen, stellen wir einerseits halt vielleicht überraschenderweise fest, dass für so ein Problem, was seit 6, 7 Jahren als ein sehr großes gesellschaftliches Problem bezeichnet wird, demokratiegefährdend und so weiter, dass wir für so ein Problem relativ wenig Anstrengungen haben zu messen, wie weit denn tatsächlich Desinformation geht und was die Wirkung tatsächlich ist. Wir haben viel Aktivität darin, eben anekdotisch zu beschreiben, ob man mal jetzt hier ein paar russische Accounts gesehen hat oder hier ein bisschen chinesische Aktivität online gesehen hat. Wir sehen aber relativ wenig Versuche, tatsächlich die Reichweite als gesamtgesellschaftliches Phänomen abzubilden. Und das hat Gründe. Einerseits ist das sehr, sehr schwierig und andererseits wird man halt auch feststellen, dass die Reichweite wahrscheinlich geringer ist, als man vermutet. Denn wenn man jetzt in die USA schaut, also da gibt es einige Studien, die sich die Reichweite anschauen, 2016 und 2020, da sehen wir, dass Informationsquellen, die bekannt sind dafür, dass sie problematische Informationen posten, vergleichsweise sehr, sehr niedrig in der Frequenz besucht werden. Und wenn sie besucht werden, dann hauptsächlich auch schon von Menschen, die bestimmte politische Einstellungen teilen. Also die dann vielleicht halt auch eben schon die Richtung der Informationen teilen, die auf diesen Seiten angeboten wird.
Was ist denn so Ihre wissenschaftliche Sicht darauf? Welche Erkenntnisse haben Sie? Welche Reichweite, welche Wirkung Desinformation hat?
Ich habe mit einem Kollegen, dem Adrian Rauchfleisch, zusammen jetzt letztes Jahr eine empirische Studie in den USA durchgeführt. Und da haben wir Menschen gefragt, für wie groß sie denn das Problem der Desinformation halten. Da sagen sehr, sehr viele Menschen, für uns ist das ein riesig großes Problem. Und das, was wir dann gemacht haben, dann haben wir eben Informationsmaterialien auf ihre Wirkung getestet. Also ein Teil der Befragten haben einen Beitrag gesehen, auf den auf wissenschaftliche Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen wird, die eine große Gefahr von Desinformation sehen. Also das, was wir auch jetzt im Europawahlkampf häufig erleben. Und da sehen wir, dass die Bürger auf der einen Seite tatsächlich sagen, ah ja, Desinformation ist nochmal ein größeres Problem als ohnehin. Also diese Warnung führt dazu, dass das Problem als stärker wahrgenommen wird. Wir sehen aber auch, dass die Zufriedenheit mit Demokratie sinkt. Und wir sehen, dass die Bereitschaft für restriktive Regulierung von Online-Kommunikationsumgebungen steigt. Also durchaus demokratietheoretisch problematische Einstellungen, die dadurch beeinflusst werden, alleine durch die Warnung vor Desinformation. Parallel haben wir aber auch nochmal ein Informationsmaterial getestet, wo wir diese wissenschaftlichen Informationen zur Desinformation kontextualisieren mit anderen wissenschaftlichen Studien, die halt eben auf die begrenzte Reichweite von Desinformation hinweisen. Und da sehen wir, dass wir die Problemwahrnehmung von Desinformation in der Bevölkerung senken. Und wir sehen aber auch, dass die negativen Wirkungen auf Demokratiezufriedenheit und Regulierung so nicht auftreten.
Also Herr Jungherr, sollte ich dieses Interview am besten, sollten wir abbrechen, direkt löschen und nie wieder über Desinformation reden? Wäre das die Lösung?
Da kann ich ja dann glücklicherweise auf das zweite Treatment verweisen, dass es durchaus möglich ist, über Desinformation zu sprechen, solange man es dann halt eben kontextualisiert. Also solange man dann halt sagt, klar, Wir sehen Desinformationskampagnen und es wäre sicherlich auch falsch, da blind zu bleiben und das nicht zu beobachten. Es wäre auch sicherlich falsch, wenn die Plattformen jetzt eben ihre Maßnahmen dagegen einstellen würden. Aber es ist halt genauso wichtig, dann darauf hinzuweisen, dass es ja, es gibt diese Aktivitäten, aber sie sind eben in ihrer Wirkung jetzt durchaus eben eingeschränkt und von ihrer Reichweite halt auch jetzt nicht gesamtgesellschaftlich als ein Riesenproblem zu sehen.
Sie sagen jetzt, es ist kein gesamtgesellschaftliches Problem, bedeutet aber für bestimmte Bevölkerungsteile kann Desinformation durchaus ein Problem sein und dann meinetwegen dazu führen, dass sie was anderes wählen, als sie eigentlich sonst gewählt hätten.
Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also es kann ja durchaus ein Problem sein und nicht ihre Wahlentscheidung beeinflussen. Also das, was wir sehen von den Studien, die sich die Reichweite von Desinformation anschauen oder die sich anschauen, wer Desinformation teilt online, dann sehen wir, dass das politisch recht homogene Gruppen sind, die bereits wahrscheinlich schon überzeugt sind von der Information, die sie hier teilen. Das heißt also, die Information, die sie hier sehen, wird nicht wesentlich zu einer Meinungsänderung beitragen. Sie wird halt aber vielleicht eine Meinung als solche verstärken und sie kann auch zu einer Abgrenzung zu anderen dienen. Das sind alles wichtige Eigenschaften für politische Mobilisierung, aber sie sind eben nicht notwendigerweise meinungsändernd. Die Desinformation ist also letztlich eine Art Symptom und nicht notwendigerweise die Ursache für ihr Verhalten.
Jetzt haben Sie ja gesagt, wenn ich das paraphrasieren darf, dass Warnen vor Desinformation nicht unbedingt immer hilfreich ist. Aber andererseits, es ist doch schon so, wie ich meine, wir müssen doch gewappnet sein und eben auch gewarnt sein angesichts der Tatsache, dass Fälschungen immer raffinierter werden. Wenn wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz reden, über Deepfakes, so dass ein Olaf Scholz Dinge sagt, die der echte Kanzler nie gesagt hätte, weil es gar nicht der echte Olaf Scholz ist, den wir da sehen und so weiter. Müssen wir da nicht einfach extrem sensibilisiert sein und kann das nicht auch hilfreich sein?
Ich glaube, hier ist die Balance halt eben sehr wichtig. Also wenn Sie aktuell sich eine Reihe von diesen Warnungen oder dieser Narrativen halt anschauen, dann sind das eben Narrativen, die darauf hinweisen, wir oder der Bürger und die Bürgerin sind total hilflos gegenüber diesen Fälschungen, die wir hier sehen. Wir haben überhaupt keine Chance, da was zu unterscheiden. Wir sind da ausgeliefert. Und wir und unsere Institutionen und der Journalismus und die Politik sind da total hilflos. Und das sind natürlich halt saugefährliche Narrativen. Und das ist ja nicht so, als wären wir als Gesellschaft nicht ohne hin schon mit Bildveränderung oder Bildmanipulation seit 20, 30 Jahren konfrontiert. Aber wir als Gesellschaft haben für jeden dieser Schritte oder für jeden dieser technischen Schritte auch wieder Möglichkeiten gefunden, das institutionell einzufangen und eben auch Informationen zu verifizieren oder Prozesse zu verifizieren.
Was wäre ansonsten noch zu beachten? Weil ich meine zum Beispiel Monitoring, also das Beobachten, das findet ja auch auf EU-Ebene statt. Was da überhaupt so unterwegs ist, das ist schon auch wichtig, oder? Was sind ansonsten Schritte, um dieses Problem, das es ja durchaus gibt, also es gibt ja Fake News, es gibt Desinformation, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, das ist ja da. Aber was wären da so Lösungen Ihrer Meinung nach?
Klar, also das Monitoring ist eine wichtige Aufgabe, vor allem weil darüber dann ja auch eben Plattformen, Behörden und politische Akteure und der Journalismus eben informiert werden können und dann sagen können, okay, wir beobachten folgende Aktivitäten, wir sehen folgende Narrativen, die hier gestreut werden, seid hier ein bisschen sensibel oder reagiert dann darauf. Was halt aber auch sehr wichtig ist, dass wir halt eben in der Debatte uns stärker darüber Gedanken machen, eben die Reichweite zu messen und dass wir uns dann halt aber auch anschauen, was sind denn die Ursachen für diese Kleingruppen, die sich dann da abspalten und diese Nachrichten häufig teilen? Was sind denn die Ursachen, die das ausgelöst haben? Und aktuell ist meine Sorge, dass wir immer so tun, als wäre die Information oder die Falschinformation die Ursache dafür, dass wir diese sich abschließenden Gruppen haben oder diese Verabschiedung von einer faktenbasierten Kommunikation und dabei dann tatsächlich eben die politischen oder die sozialen Ursachen dafür aus dem Auge verlieren, dass diese Gruppen überhaupt dafür bereit sind, diese Abspaltung durchzuführen.
Sagt Politikwissenschaftsprofessor Andreas Jungherr von der Uni Bamberg über Falschinformationen, die vor der Europawahl im Netz kursieren bzw. kursieren könnten und wie ein schlauer, gelassener Umgang mit Desinformation aussehen könnte.